Hallo Papa.
Hallo Tochter.
Und herzlich willkommen zu unserer 18. Folge von Büchners Welt.
Bonjour citoyenne, bonjour citoyen.
Hallo Papa.
Grüß dich.
Ich habe gerade nochmal über unsere letzte Folge mit Agnes Schmidt nachgedacht.
Ja.
Ich fand's schön, dass wir mal wieder einen Gast hatten.
Hat mir auch gut gefallen. Ich habe von ihr selber noch gar kein Feedback. Wir haben natürlich, weil gleich drei Leute zusammengekommen waren, die viel zu sagen hatten, nicht alles senden können.
Ja, das stimmt. Wir haben ja deutlich länger miteinander gesprochen als die Stunde, die dann tatsächlich gesendet wurde. Eben gerade ging mir nochmal durch den Kopf, dass man eigentlich nochmal ergänzen könnte, dass diese Frage zur Situation der Frauen zu der Zeit im 19. Jahrhundert sich ja auch insofern geändert hat, dass ganz viel auf diesem Prinzip der Ehe basiert hat und die Existenz von Frauen darauf angewiesen war, dass sie erst auf ihren Vater angewiesen waren und irgendwann sozusagen sich einen Ehemann gesucht haben oder gefunden haben oder
hätten haben müssen.
Ja. Oder so.
Ja.
Aber dass da natürlich die Kriege zu der Zeit eine Rolle gespielt haben, dass einfach mehr Frauen keinen Mann abgekriegt haben.
600.000 Männer sind tot, als der Napoleon aus Moskau zurückkommt. Und die sind zwischen 18 und 30. Wenn sie nicht erst nur 16 waren.
Genau. Und das ist, glaube ich, schon ein Faktor. Da hatten wir mit Agnes auch drüber gesprochen. Die Stelle hat es nur leider nicht in die endgültige Sendung geschafft. Und das ist mir jetzt beim nochmal Hören aufgefallen, dass man das vielleicht nochmal betonen muss, dass die Gedanken, die sich Luise Büchner auch zu der Zeit gemacht hat und dann in die Frauen und ihr Beruf ja auch aufgeschrieben hat, dass diese Verhältnisse, diese Geschlechterverhältnisse da einfach sehr existenziell, sehr materiell, sag ich mal.
Absolut.
Und sich verändert haben.
Und wir sollten auch nicht vergessen, dass sich das in der deutschen Geschichte noch zweimal wiederholt. Das ist 1918 nochmal so und 1945 wieder.
Ja.
Ja, das ist die Geschichte deiner Mütter und Großmütter.
Heute, Papa, sprechen wir weniger über die Situation der Frauen im 19. Jahrhundert, vielleicht am Rande?
Na, wir werden schon Frauen erwähnen.
Wir werden Frauen erwähnen. Wir haben uns vorgenommen, über Wilhelm zu sprechen, über einen der Brüder von Georg.
Ja.
Und das ist ja vielleicht insofern ganz interessant. Die aufmerksamen Zuhörerinnen werden sich vielleicht erinnern, dass Wilhelm der Seitenarm dieser Büchner-Geschichten ist, über den du überhaupt erst auf die Familie der Büchners so richtig aufmerksam geworden bist.
Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Das kam halt tatsächlich davon, dass als ich nach ein paar Jahren in Frankfurt wieder zurück nach Pfungstadt kam, sich da eine Bewegung bahnbrach, die eine städtische Immobilie wiederbeleben wollte. Und das war eben die Villa, die sich Wilhelm Büchner 1800, ich glaube 1842 oder 1864, in Pfungstadt hat bauen lassen. Und darüber, über diese Agenda 21-Gruppe und die Überlegungen, was das eigentlich für eine Geschichte ist und was er da mit diesem Haus zu tun hatte, bin ich in der Tat in die Familiengeschichte eingestiegen und nicht zuletzt in Verbindung mit lebenden Verwandten gekommen.
Ja, schön. Vielleicht sollten wir einmal ganz am Anfang von Wilhelms Leben anfangen. Er ist, das ist ja nicht schwer zu raten, ein jüngerer Bruder von Georg. Hm? Das liegt aber daran, dass Georg einfach der Älteste von dieser Geschwistergruppe ist. Und Papa, ich habe dir mal wieder eine Frage von deinen Schulklassen mitgebracht.
Okay.
Und die Frage lautet, wie sah denn eigentlich das Familienleben von den Büchners aus?
Ja.
Und vielleicht können wir diese Frage anhand von diesem Geschwisterverhältnis ja ein bisschen beantworten, auch wenn Wilhelm Georg ja leider sehr deutlich überlebt hat. Aber für die ersten Jahre von Wilhelms Leben können wir ja diese Frage ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Es ist natürlich so, dass wir vieles schließen müssen und nicht wirklich wissen. Die stabilste und zitierfähigste Quelle, die wir haben, ist der Bericht von Luise Büchner. Den haben wir ja schon mal erwähnt, diese kleine, zu ihren Lebzeiten unveröffentlichte Erzählung, ein Dichter, wo sie eben über das Familienleben schreibt. Und alles andere müssen wir aus dem schließen, was uns die Tatbestände liefern. Und da ist ja schon eine wirklich signifikante Erkenntnis, dass da verschiedene Menschen zu sehr verschiedenen Erkenntnissen gekommen sind. Ich rede ja gelegentlich drüber und tue das gerne auch jetzt wieder, dass ich persönlich glaube, dass die Rolle des Vaters ganz häufig vollkommen falsch eingeschätzt wird. Dieser Mann, der sein Leben lang ertragen musste, dass seine 6 Kinder alle die merkwürdigsten Volten in ihrem Leben geschlagen haben.
Und meinst du denn, es hat sich für ihn auch so angefühlt, als hätte er es ertragen müssen?
Naja, ertragen, ja, schon. Ertragen müssen eben gerade nicht. Ja, andere Väter in anderen Situationen haben ihre Kinder rausgeschmissen, enterbt, wer weiß was getan.
Sich politisch zerstritten.
Am allerleichtesten, ja. Das hat er offenbar alles nicht getan, aber vielleicht ist das jetzt dann schon weit ausgegriffen und wir wollten ja erstmal drüber reden, wie der mit den Kindern umgeht und die Familie miteinander lebt. Ich habe vor vielen Jahren mal mit einem Gießener Pädagogen gesprochen, der das Büchner Museum besuchte. Interessanterweise hieß der Büchner, der war aber nicht verwandt, das haben wir gleich rausgefunden. Der war ganz beeindruckt von dieser Familienkonstellation und den Geschwistern und den habe ich dann gefragt, gibt es denn für Eltern eine Möglichkeit, das sozusagen zu steuern, ja, so eine unglaubliche Kinderfolge auf die Welt zu bringen und großzuziehen? Und was denn das Geheimnis sei? Und dann hat er gesagt, das Geheimnis ist machen lassen. Das ist heute sicher leichter gesagt als vor 200 Jahren gedacht. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so. Der Ernst hat ausgehalten, was diese Kinder so alles rechts und links vom Lebensplan bewegt hat und hat das tapfer ertragen. Das ist ihm sicher nicht leicht gefallen.
Ja. Lass uns einmal am Anfang anfangen. Der wievielte in der Geschwisterreihe ist Wilhelm?
Der dritte. Wir sind sozusagen in unserer Erzählung in Büchners Welt tatsächlich jetzt beim dritten angekommen, nachdem wir ja lange über Georg und letztes Mal kurz über Mathilde gesprochen haben. Der dritte in der Geschwisterfolge ist Wilhelm. Der ist auch noch nicht in Darmstadt, sondern noch im Ried geboren und zwar auch nicht mehr in Goddelau, wie Georg und Mathilde, sondern in einem Dörfchen südlich davon, das heißt Stockstadt. Das ist damals noch die Darmstädter Hafenstadt gewesen am Rhein. Da sind die Büchners hingezogen, weil eine familiäre Konstellation erforderlich gemacht hat, sich zu vergrößern. Emma war die Mutter schon wieder schwanger. Ich habe schon mal erwähnt, ne? Die Mutter Büchner ist für jedes ihrer Kinder in eine neue Wohnung gezogen. Ja. Aber gleichzeitig war der Großvater gestorben. Der Hospitalverwalter in Goddelau, der alte Herr Reuß, war gestorben. Und die Großmutter musste in irgendeiner familiären Struktur untergebracht werden. Und dann haben offenbar die Büchners entschieden, sie mieten in Stockstadt ein Haus. Und da ist sie dann zu ihnen gezogen. Und die Mutter Büchner mit 2 Kindern hochschwanger dazu. Und da ist dann Wilhelm Büchner geboren. Aber daran hat er sicher noch weniger Erinnerung als Georg an Goddelau, denn noch im gleichen Jahr ist die Familie nach Darmstadt gezogen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wir vermuten, da gibt es sozusagen familiäre Konstellationen, die dem Vater Büchner den Weg in die Stadt ebnen. Der wird Hospital- und Armenhausleiter und zieht mit Sack und Pack in die Stadt, Wilhelm und die beiden anderen Kinder mit. Es dauert ein paar Jahre, bis sie aus dem Hospital umziehen, an den Marktplatz, erst dann in die heutige Elisabethenstraße, bis schließlich ins Haus in der Grafenstraße. Jeweils mit dem nächsten Kind, Luise, Ludwig und Alexander. Das alles macht Wilhelm mit und wächst sozusagen, wie gesagt, seit 1816 auf dem ähnlichen Weg wie sein Bruder Georg auf. Das heißt, erstmal besucht er eine private Schule. Das können sich die Büchners leisten. Die Kinder müssen nicht in die unbestritten schlechten öffentlichen Schulen, sondern dürfen eine private Schule besuchen.
Und er ist da aber von Anfang an nicht mit den besten Leistungen aufgefallen.
Von dieser frühkindlichen Schule wissen wir gar
nichts. Davon wissen wir noch nichts, aber später dann.
Die reicht immerhin, um ihn dazu zu befähigen, dass er am Pädagog aufgenommen wird. Wobei ich keine Ahnung habe, ob man da wirklich über Leistung gesprochen hat oder ob es nicht genügt hat, dass es der Sohn des Medizinalrats war, der da angemeldet wurde. Jedenfalls kommt er ans Pädagog, an das Gymnasium. Das ist schon eine erhebliche Auslese. Ja, ganz, ganz wenige Kinder. Jungs, natürlich nur Jungs, kommen überhaupt an dieses Pädagog. Und das ist erstmal sozusagen die Kaderschmiede des Großherzogs. Ja, das ist in der Hauptstadt die Schule, in die Köpfe der bürgerlichen Welt ihre Kinder schicken und deren Karriere wird auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Großherzog und der Regierung verknüpft sein. Während wir ja von Georg wissen, dass der relativ entspannt, wenn auch nicht blendend durch die Schulzeit gekommen ist, wissen wir von Wilhelm anderes. Der Wilhelm scheitert. Und zwar auf eine unglaubliche Art und Weise. Diese Schule ist ein bisschen anders organisiert, als das heute ist. Die sind nämlich oft mehrere Jahre in einer Klassenstufe gewesen und je nach Befähigung weiter befördert worden. Wilhelm wird nach 2 Jahren erst nochmal zurückbefördert und kommt von der Quarta nochmal zurück in die Tertia. Das ist schon ein ziemlicher Schlag.
Das ist im Prinzip sitzen bleiben.
Das ist sogar mehr als sitzen bleiben. Das heißt, so ist sozusagen sitzen bleiben und noch eine ganze Klasse zurück. Okay. Ja. Offensichtlich ist ihm das so vollkommen fremd, was an dieser Schule geschieht, und er hat so vollkommen keine Möglichkeit, das auch nur aufzunehmen, dass er tatsächlich an der Schule scheitert.
Wir wissen aber darüber nicht genau, warum das so ist, oder? Na,
aber das dürfen wir aber schon schließen, weil wir daraus schließen können, was er dann stattdessen getan hat.
Naja, aber ich meine, es gibt ja auch heute Kinder und Jugendliche, die am Schulsystem scheitern, bei denen man vielleicht sagen würde, dass da eher ein systemisches Versagen der Schule dahinter steht, als dass das Kind einfach dumm ist.
Also unbestritten war er nicht dumm. Das hat, glaube ich, obwohl er immer diesen Beinamen hatte, er hat ihn ja selber mit Vergnügen auch geführt, ja, der dumme Bub. Aber tatsächlich ist das auszuschließen, da hast du recht. Natürlich könnten wir heute insgesamt an dieser Schule sicher heftige Kritik äußern. Ja, da kommt
hierarchisch, autoritär.
Ja, und auch extrem auf Sprache und Religion konzentriert. Da findet Naturwissenschaft praktisch nicht statt. Ja, Rechnen mit dreistelligen Zahlen ist, glaube ich, das Höchste, was da stattfindet.
Wirklich? Okay. Also das waren dann theologische Studien.
Sprachen vor allem, ja.
Latein, ja, Altgriechisch.
Ja. Und das ist Wilhelm offenbar sehr fern, das geht überhaupt nicht an ihn. Und deswegen sitzt er eben in dieser Klasse und wahrscheinlich träumt er vor sich hin. Er wird von der Schule genommen, es ist klar, der wird kein Abitur machen. Und da haben wir vielleicht den ersten großen Kinderbruch überhaupt, den der Vater erlebt. Ja, das ist für den Vater ein schwerer Schlag. Dass es eben nicht so eine selbstverständliche Entwicklung seiner Kinder gibt, dahin die nächste Karriereleiter zu nehmen. Die Alternativen, über die wir heute nachdenken würden, die sind nicht so selbstverständlich. Ja, was würden wir heute machen, wenn ein Kind irgendwie im Gymnasium versagt? Was macht man dann?
Wenn es in der Oberstufe ist, Fachabi zu machen, eine Ausbildung zu machen.
Ja, wenn es früher ist. 6., 8. Klasse, das ist ja die Größenordnung, über die wir sprechen.
An eine gute Gesamtschule.
Ja, eben. Erstmal gibt's ja noch andere Schulstufen, ja, Klassen, in die man gehen kann und dann auch nochmal zu einem Abschluss kommen. Aber vor allem gibt's ja dann auch jeweils eine berufliche Perspektive. Mhm. Es gibt andere berufliche Perspektiven, aber die gibt es eben für Wilhelm nicht.
Aber hätte er nicht auch irgendeine handwerkliche Ausbildung machen können?
Das ist in den ständischen Strukturen Darmstadts eigentlich kaum denkbar. Das geht nicht, dass der Sohn des Medizinaldirektors Metzger wird oder Schreiner oder was weiß ich was. Ja.
Weil Metzger nur die Söhne von Metzgern werden.
Nee, und weil das auch einfach in den ständischen Strukturen was vollkommen anderes ist. Hm. Ja, das ist in der Hierarchie, in der gesellschaftlichen Hierarchie was anderes.
Aber was hätte ihm denn theoretisch offen gestanden? Ich meine...
Ja, das wissen wir ganz praktisch. Wir müssen die theoretische Frage gar nicht stellen. Wir kennen die praktischen Möglichkeiten. Es gibt 2. Ganz genau 2 gibt es.
Arzt?
Nein, dazu muss
ich... Nein, ich meine, was sozusagen der normale Lebensweg von ihm gewesen wäre.
Naja, oder Hofrat wie sein Großvater, ja. Staatsangestellter, irgendeine Hoftätigkeit, Verwaltungstätigkeit, Regierungsbeamter. Sein Onkel ist Finanzbeamter in Gießen. Also Medizin wäre nicht notwendig der einzige Weg gewesen. Das wäre natürlich denkbar gewesen in dieser Arztfamilie. Aber da gab es bestimmt nach dem Abitur viele Alternativen. Aber die sind nur alle ausgeschlossen. Der steht also mehr oder weniger auf der Straße und die Familie.
Aber warte, wir waren eben noch bei der anderen Frage. Und was wären die Alternativen gewesen? Ohne Abitur?
Wie gesagt, die wären nicht die wahren. Es gab für das Verständnis von Ernst Büchner und seiner Familie für den gescheiterten Sohn gab es jetzt noch genau 2 Möglichkeiten. Die eine, er konnte Soldat werden. Wir haben es ja eben nochmal erwähnt. Es gab wenig Soldaten. Die nahmen alle. Ja, wer Soldat werden wollte, konnte das werden. Und da hätte er auch Karriere machen können. Und es wäre auch nicht ganz abwegig gewesen, die Familie, die Mutter ist eng verwandt mit der Familie von Bechtold. Das ist die Darmstädter Militärfamilie.
Und die andere Alternative?
Ja, die ist nicht so auf der Hand liegend, weil das ist ein Beruf, der heute ein akademischer ist, damals aber nicht, nämlich Apotheker. Irgendjemand ist auf diese kluge Idee gekommen. Ja, Apotheker ist ein Lehrberuf. Aber gesellschaftlich so akzeptiert, als ob es ein akademischer Beruf wäre. Der Herr Apotheker spielt durchaus eine ähnliche Rolle wie der Herr Doktor. Und das ist gesellschaftlich akzeptabel. Außerdem sind die Büchners befreundet mit der Familie Liebig, der Apothekerfamilie, sodass es da sicher irgendeine Verbindung gibt. Wir wissen gar nicht, wo Wilhelm zunächst mit dieser Ausbildung beginnt. Es gibt so einen Brief, aus dem wir schließen dürfen. Er hat irgendwie sowas wie ein Praktikum gemacht, eine Zeit lang. Man hat wohl irgendwie ausprobiert, ob er sich da bewähren würde. Denn parallel dazu hat er noch Zeit. Das schreibt er dem Georg in einem Brief. Er hat auf der einen Seite also irgendwie sich in diese Apotheke reingeschnuppert und auf der anderen Seite hat er aber naturwissenschaftliche Vorträge gehört. Die wurden nämlich da schon gehalten. Es gab sowas Ähnliches wie eine Volkshochschule. Intellektuelle, Forscher, Akademiker hielten für interessiertes Publikum Vorträge und die besuchte Wilhelm mit großem Interesse.
Und da war er ja auch noch relativ jung, oder?
Ja.
Ich habe irgendwie so einen Teenager-Alter.
So ist es, 16 ist er. Ja. Und einer von denen, die er da kennenlernt, ist eben der berühmte Darmstädter Kaup, der die naturwissenschaftliche Sammlung des Hessischen Landesmuseums begründet und ausbaut, der für die frühe Dinosaurierforschung berühmt geworden ist. Er hat in den rheinhessischen Sanden die Noterium-Knochenfunde ausgegraben und über die geschrieben. Und eine ganz wichtige Rolle gespielt bei der Zusammenstellung dieser Sammlung. Der ist ihm offensichtlich väterlich zugeneigt. Es gibt so eine Geschichte, dass ein anderer Verwandter, Wilhelm Büchner, den Balg eines Fuchses zukommen lässt. Der Kaup hat ihm wohl dabei geholfen, den anständig auszustopfen. Also so, mit solchen Geschichten ist er offenbar beschäftigt.
Ja, es gibt ja diesen total schönen Brief von ihm, den er an seinen älteren Bruder Georg schreibt. Und das ist irgendwie sehr nett zu lesen, weil er so ein bisschen vor sich hin plappert und berichtet,
ja.
was alles so passiert ist. Ich kann ja mal die ersten Zeilen vorlesen.
Ja.
Lieber Georg, die Gelegenheit, welche sich mir darbietet, dir zu schreiben, kann ich nicht unbenutzt lassen, indem ich dir sehr viel mitzuteilen habe. Das erste ist, dir zu sagen, dass sich hier mehrere tüchtige Männer miteinander verbunden haben, welche die Vorlesungen über Mineralogie, Chemie, Physik, Mathematik, Ökonomie, Tierarzneikunde und noch einige andere in der Meierei halten, von welchen ich den vier ersten beiwohne und welche mir sehr viel Unterhaltung und Vergnügen gewähren. Morgens gehe ich noch in die Apotheke und mittags zum Herrn Kaup, bei welchem ich unlängst einen Fuchs, den ich vom Onkel Louis geschickt bekommen habe, und das Ausstopfen ist mir auch so ziemlich gelungen.
Wir wollen uns gerne also, vorstellen, wie dieser Fuchs ausgesehen hat.
Die ersten vier sind Mineralogie, Chemie, Physik und Mathe.
Ja.
Die er da besucht.
Das sind alles Fächer, von denen er in der Schule noch nie was gehört hat.
Das ist irre, weil man denkt ja irgendwie, dass die Naturwissenschaften, oder es hat ja oft so ein Bild, dass das so die echten Wissenschaften
ja.
sind. Und das andere ist dann, da haben wir jetzt so über die Laberfächer geredet.
Ja.
Oder so. Das hat ja schon immer ein Unbehagen in mir ausgelöst. Aber das ist ja historisch auch einfach anders.
So ist es. Das humanistische Gymnasium ist die klassische Bildungseinrichtung, jedenfalls in den protestantischen Strukturen. Ja, klar.
Mhm.
Ja, ja. Wo die eben vor allem auch mit Sprachen qualifiziert werden sollen. Also bei Wilhelm ist es anders. Ich finde ganz schade, du hast jetzt die zweite Anrede weggelassen von dem Brief. Er heißt nämlich nicht nur lieber Georg, sondern Vulgo Hempes der Erste.
Das musst du aber auch erklären.
Ja klar, das ist natürlich sozusagen irgendwie so eine, also auf Hessisch sagt man ein Utsname. Ja? Offenbar haben die Geschwister sich gegenseitig mit irgendeiner Sorte von spaßigen Namen belegt.
Ja, es ist irgendein Insider wahrscheinlich, ja. Irgendein Witz, den sie miteinander gemacht haben.
Genau, ja. Also ich finde auch sehr schön, man merkt da einfach dieser Bub, der sozusagen überquillt an Berichten, was ihm so alles bewegt und was er seinem großen Bruder nach Straßburg schreibt. Ein bisschen dürfen wir diese Zeit, die wir gerade geschildert haben, als so eine Art Auszeit für Wilhelm begreifen. Der kommt zu sich.
Als Auszeit?
Naja, er ist aus der Schule geflogen und versucht sich jetzt zu orientieren. Wir würden vielleicht heute sagen, eine Orientierungsphase in seinem Leben. Ja, der macht also dieses Apothekerpraktikum, der hört sich diese Vorlesungen an. Die Familie wird zu Hause gesessen haben und beraten, was machen wir nur mit dem Bub. Wir sprechen aber von der Familie Büchner.
Aber der Kontakt, dass er das überhaupt machen konnte, ist ja wahrscheinlich schon sehr wertschätzender gewesen. Und so.
Was meinst du jetzt, dass er dieses Praktikum gemacht hat? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, dazu weiß ich nichts. Was ich sagen kann, ist, die Lehrstelle, die er jetzt findet, die ist in der Tat keine beliebige. Denn er wird Lehrling, Apothekerlehrling bei Winkler in Zwingenberg. Und über diesen Winkler ist gleich mehreres zu sagen, alles wirklich interessante und spannende Geschichten. Das erste Interessante ist, dass er nicht in Darmstadt in die Lehre geht, sondern in Zwingenberg. Das ist ein Dörfchen an der Bergstraße, ein Stück weit weg. Aber die nächste, viel interessantere Frage zunächst mal ist, wieso gibt es eigentlich in Zwingenberg eine Apotheke? Das ist ein kleines Dorf.
Hatte nicht jedes kleine Dorf eine Apotheke?
Deine Großmutter, die in Seeheim aufgewachsen ist, das ist ein Stück nördlich von Zwingenberg, die ist als Kind, wenn es aus der Apotheke was zu besorgen gab, noch nach Zwingenberg gegangen, weil das die nächste Apotheke war. Das sind aber, weiß ich nicht, 4-5 Kilometer.
5, ja, hätte ich auch gesagt, ja.
Weil es keine gab in Zwingenberg gab es eine und es dauert eine Weile, bis man kapiert, wovon das kommt. Wir haben aber auch darüber schon mal gesprochen. In dem Seitental, das von Zwingenberg aus in den Odenwald hochläuft, liegt das Fürstenlager. Da haben sich die Darmstädter Herrschaften eine Sommerresidenz eingerichtet und die brauchte offensichtlich eben dann auch eine Hofapotheke. Und so ist tatsächlich Herr Winkler in Zwingenberg Hofapotheker. Dieser Winkler ist, als Wilhelm Büchner zu ihm in die Lehre kommt, schon ein bedeutender Pharmazeut. Der hat eine der dramatischen Epidemien im Hessischen Ried ausgerottet.
Malaria.
So ist es, die Malaria. Von der, bis ich davon zum ersten Mal gehört habe, ich immer dachte, das ist irgendwie was.
Eine Tropenkrankheit.
Genau. Im fernen Süden, ja, wo einen sirrende Moskitos bei Nacht überfallen. Von wegen, die Malaria ist eine weit verbreitete und schwer opferfordernde Krankheit in den sumpfigen Gebieten des Hessischen Ried. Betonung auf sumpfig, weil eben überall Wasser steht und Moore plätschern, gibt's Moskitobrut und die verbreiten diese Krankheit. Und man ist zu Winklers Zeiten längst mit der Erkenntnis gesegnet, dass Chinin, das ist ein Produkt aus der Rinde eines tropischen Baumes, diese Krankheit heilen kann. Das ist aber teuer, denn das ist ja ein überseeisches Produkt. Und Winkler experimentiert mit diesem Produkt und findet raus, dass er aus den Überresten der Chininproduktion ein wirksames Heilmittel gewinnen kann. Das nennt er Chinidin. Weil er glaubt, es sei was anderes als Chinin. Wir wissen heute, er hat einfach nur diese Reste besser ausgewertet. Aber sie werden dadurch viel billiger. Und das hat tatsächlich die unmittelbare Folge, dass im Hessischen Ried innerhalb von etwa 25 Jahren die Malaria ausstirbt.
Weil die Patientinnen und Patienten geheilt werden konnten?
Ja.
Oder weil man damit die Moskitos irgendwie...
Nein, weil die Patienten geheilt werden konnten. Man ist an dieser Krankheit einfach nicht mehr gestorben.
Ah, okay.
Ja.
Aber es gab sozusagen trotzdem noch Moskitos, die weiterhin diese Krankheit verbreitet haben.
Und das wird auch noch 100 Jahre dauern. Vielleicht kommen wir da gelegentlich nochmal drauf zu sprechen. Das Hessische Ried ist eigentlich wirklich erfolgreich erst in diese auch landwirtschaftliche Situation versetzt worden, die es heute ist, durch den Arbeitsdienst in den späten 20er und frühen 30er Jahren und später durch die Nazis und Zwangsarbeit.
Die Trockenlegung.
Da sind riesige Trockenlegungs- und Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt worden. Ja.
Ja, ich erinnere mich, dass das in Allmendfeld auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Ja, also, ich glaube, diese Moskito-Geschichten interessieren mich immer so, weil es da ja auch so super nach Science-Fiction klingende Experimente heute gibt, wo aber dann mit den Moskitos selbst experimentiert wird. Und die werden dann genetisch so verändert, dass sie sich nicht mehr vermehren können, beziehungsweise ihre Nachkommen sich nicht mehr vermehren können. Das egal, super techy und super interessant.
Ja, das ist die herrschende Bekämpfungsmethode im Moment im Hessischen Ried. Ja, es gibt so ein Zeug, das gesprüht wird, das sie unfruchtbar macht.
Ja, ah ja, krass.
Ja, das ist also dieser Winkler, ein prominenter Pharmazeut. Einer seiner Schüler übrigens hat dann die erste hessische Chemiefabrik überhaupt gegründet in Oppenheim, auf der anderen Seite des Rheins, was zu der Zeit ja hessisch ist. Und diese Chemiefabrik, der hieß Koch, die hat witzigerweise in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts eine Veränderung ihrer Tätigkeit erfahren und ist zu einem Weingut geworden. Bei Winkler also macht Wilhelm Büchner jetzt eine Lehre und jetzt gibt's dieses schöne Ereignis, über das wir schon geredet haben. Weißt du noch, als wir über Alexis Mouton gesprochen haben, den Freund von Georg Büchner, der bei ihm in Darmstadt war?
Ja.
die sind doch über den Odenwald entlang gewandert. Ja. Erinnerst du dich? Und waren dann auf dem Felsenmeer. Der Mouton macht sich lustig über das ist nicht so besonders bedeutende. Wer die Alpen gesehen hat, wird das nicht recht ernst nehmen können, ja. Schreibt er, glaube ich. Und auf dem Weg haben die den Wilhelm besucht. Der Georg und der Alexis Mouton sind zusammen in die Apotheke gegangen und haben den Wilhelm besucht. Und wahrscheinlich gibt es auch in seinem Skizzenbuch zwei oder drei Skizzen, auf denen der Wilhelm abgebildet ist. Das ist nicht so richtig zugeordnet. Wir kennen aus dieser Zeit eben seine Skizzen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Wilhelm damit vorkommt. Der Winkler hat den Wilhelm jetzt nicht nur wohl sehr gut ausgebildet, sondern auch seine Fähigkeiten erkannt und ihm ermöglicht zu studieren. Das geht, dass der sozusagen also einen Studienzugang ohne Abitur ermöglicht wird und er schickt ihn nach Heidelberg.
Also tatsächlich ein bisschen wie Fachabitur, was ja mein Alternativvorschlag vorhin
gewesen wäre. Ja, irgendwie ist das
also, dass man so eine fachliche Qualifikation hat, die einem dann trotzdem die Hochschulberechtigung gibt.
Genau, und das war natürlich alles längst nicht so formalisiert, wie das heute ist. Wenn ein Professor dich aufnehmen wollte, war das möglich und so geschieht es in Heidelberg. Gmelin, auch wieder ein bedeutender Chemiker, sorgt dafür, dass Wilhelm Büchner bei ihm studieren kann und bildet ihn aus. Der kommt uns später nochmal unter, dieser Gmelin, wir sollten uns den Namen merken.
Aber Moment, du hast ja vorhin gesagt, dass Apotheker damals kein Beruf war, für den man studieren musste.
Ja.
Was studiert er jetzt?
Er studiert Chemie.
Ah, okay.
Ja, aber er strebt tatsächlich gleichzeitig auch eine Approbation als Apotheker an. Aber dieses Chemiestudium bei Gmelin, das führt, glaube ich, ein Jahr lang, bis Gmelin ihm empfiehlt, noch an eine andere Universität zu gehen, weil er bei ihm nichts mehr lernen könne.
Wow.
Und jetzt kommt jemand ins Spiel, der auch schon mal erwähnt war und den die familiären Bindungen, zu dem die sozusagen die Tore öffnen, nämlich Justus Liebig. Justus Liebig ist der Chemiker des 19. Jahrhunderts und der forscht in Gießen. Und Vater Büchner schreibt ihm einen Brief. Den
nicht
kennen
schon
wir.
Wieder Gießen.
Naja, gut. Erstmal ist es eben einfach der Ort der Landesuniversität. Es gibt keine andere. Vater Büchner schreibt dem Liebig einen Brief und bittet, ob sein Sohn zum Studium aufgenommen werden könne. Und den beantwortet Liebig sehr freundlich und ausführlich, persönlich. Er sei gerne bereit, Wilhelm zum Studium aufzunehmen. Er mache aber darauf aufmerksam, dass bei ihm nicht gelernt, sondern geforscht werde. Und das scheint aber durchaus im Sinne von Wilhelm Büchner gewesen zu sein. Jedenfalls hat er sich nach Gießen begeben und hat da studiert und hat auch eine Prüfung abgelegt. Aber parallel zum Abschluss seines Studiums wird er ins Gefängnis gesteckt. Und zwar in den Karzer der Universität.
Das ist ein Plot-Twist. Ich wollte eben schon nach politischen Zusammenhängen eigentlich fragen und ob Georg da gerade war und so.
Naja, das ist ja da schon vorbei.
Aber jetzt ist er auf einmal im Gefängnis.
Naja, er sitzt im Karzer. Das sind schon verschiedene Dinge. Studenten sind erstmal einer eigenen studentischen Gerichtsbarkeit unterworfen. Aber 6 Tage Karzer ist eine ziemlich strenge Strafe. Er hat sich mit einem Polizisten geprügelt.
Wie alt war er da?
Naja, junger Erwachsener, wir sind jetzt, glaube ich, 33, da ist der 17, 18.
Und warum hat er sich mit dem
Polizisten Luise. Das wissen wir nicht. Und wir dürfen natürlich hoffen, dass es einen politischen Anlass gab.
Aber es ist genauso gut möglich, dass er irgendwie besoffen aus einer Kneipe geschmissen wurde.
Ja, aber es muss schon ziemlich heftig gewesen sein, denn es bleibt nicht bei der Karzer Strafe. Er wird mit dem Kollegium ab Eundi belegt.
Was bedeutet das?
Man wirft ihn von der Universität.
Oh nein.
Rums bums, ja. Zu Hause sitzt der Vater Ernst.
Und er trägt seine Kinder.
Poh, ja. Der dumme Bub, was hat er denn jetzt schon wieder an?
Das Sorgenkind, ja. Also er zurück nach Darmstadt?
Genau. Zurück nach Darmstadt, der Vater wird ihm den Kopf gewaschen haben und hat gesagt, jetzt sieh mal zu, dass irgendwas aus dir wird. Und was macht Wilhelm jetzt? Er sucht sich eine Stellung als Apotheker in Butzbach. Da ist sein Bruder gerade weg.
Ah.
Ja. In den letzten Tagen, wir haben das ja ausführlich erzählt, als Wilhelm sich für Georg ausgegeben hat in Darmstadt und der Eingeweihte war in diese ganze Landbotenverfolgungsgeschichte, während das alles passiert, bewirbt er sich um eine Apothekerstelle in Butzbach, wo die Verschwörer sitzen und geht da dann auch tatsächlich hin.
Glaubst du, das ist Zufall oder hatte das vielleicht schon auch was mit seinen politischen Überzeugungen zu tun oder mit der Vorbildfunktion, die Georg für ihn vielleicht
hatte. Ich bin überzeugt davon, dass das der Versuch ist, sozusagen in Georgs Fußstapfen zu treten. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Mm. Er wollte ganz sicher die Nähe zu den Verschwörern haben. Und er trifft die ja auch. Er schreibt ja später. Das Problem ist, es gibt darüber nur einen Bericht, nämlich den von ihm selbst. Wir kommen gleich drüber, es gibt noch eine andere Quelle, aber erstmal gibt es nur diesen einen Bericht und der ist eben viel, viel später in der Korrespondenz mit dem Franzos, mit dem Büchner-Herausgeber entstanden. Dem schreibt er einen Brief und schildert, was da passiert sei. Und da verharmlost er das sehr. Ja, er habe die getroffen, aber das sei von Politik gar keine Rede gewesen. Ja, man habe irgendwie zwar konspirativ und im Dunkeln sich getroffen, aber eigentlich nur über Mädchen und über Saufen gesprochen.
Aber weil du glaubst, dass er vielleicht in dem Moment eine Chance gesehen hat, sozusagen seine Biografieschreibung auf eine bestimmte Art und Weise weniger politisch zu machen oder sowas.
Ja, weil er das vielleicht einfach auch für sich selber im Rückblick verharmlost, ja, und sich selber vielleicht auch gar nicht mehr eingestehen will, was da eigentlich, wie riskant das war mit diesen zum Teil durchaus verfolgten oder von Verfolgung bedrohten Verschwörern sich zu treffen und zusammen zu sein. Das ist mit Sicherheit beobachtet worden, was er da tut, und hätte sicher Folgen gehabt, wenn es irgendeine politische Konsequenz gehabt hätte, was sie da gemacht haben. Dazu gibt's übrigens eine Zeit lang später, im September 1835, einen Brief, den ihm Georg aus dem Exil nach Butzbach schreibt. Vielleicht liest du uns da nochmal vor, an welchem Punkt die da jetzt angekommen sind, im September 1835.
Genau, also Georg schreibt an Wilhelm: Ich würde dir das nicht sagen, wenn ich im Entferntesten jetzt an die Möglichkeit einer politischen Umwälzung glauben könnte. Ich habe mich seit einem halben Jahre vollkommen überzeugt, dass nichts zu tun ist und dass jeder, der im Augenblicke sich aufopfert, seine Haut wie ein Narr zu Markte trägt. Ich kann dir nichts Näheres sagen, aber ich kenne die Verhältnisse. Ich weiß, wie schwach, wie unbedeutend, wie zerstückelt die liberale Partei ist. Ich weiß, dass ein zweckmäßiges, übereinstimmendes Handeln unmöglich ist und dass jeder Versuch auch nicht zum geringsten Resultate führt. Eine genaue Bekanntschaft mit dem Treiben der deutschen Revolutionärs im Auslande hat mich überzeugt, dass auch von dieser Seite nicht das Geringste zu hoffen ist. Es herrscht unter ihnen eine babylonische Verwirrung, die nie gelöst werden wird. Hoffen wir auf die Zeit.
Georg weiß, jetzt wäre jede weitere politische Aktivität umsonst und lebensgefährlich. Und deshalb rät er ab. Und dem scheint sich Wilhelm auch gefügt zu haben. Er ist dann aus Butzbach weggegangen. Jetzt folgt etwa ein knappes Jahr so eine Art Wanderzeit, in der er nochmal in Worms, in Mainz, in Speyer, in Landau, in Apotheken hospitiert und wohl irgendwie überlegt, wie er sein Leben organisiert und geregelt bekommt. Schließlich landet er wieder zu Hause in Darmstadt, in der Grafenstraße, wo der Vater ja inzwischen ein Haus gebaut hat. Dieses Haus ist ein größeres Anwesen. Das ist mehrgeschossig, das hat eine Hofanlage und über den Hof weg steht eine Waschküche. Das ist nicht ungewöhnlich in diesem Neubaugebiet, der sogenannten Modderstadt in Darmstadt. Die Waschküche hat die Mutter wohl zu der Zeit schon nicht mehr aktiv benutzt. Die Büchner sind so gesettelt, so bessere Leute, und die Stadt ist so organisiert, dass man die Wäsche wahrscheinlich zu erheblichen Teilen außer Haus gibt. Diese Waschküche quatscht Wilhelm Büchner seiner Mutter ab. Jetzt hat er sich nämlich entschieden, er wird Chemieunternehmer werden. Und er gründet eine Fabrik.
Und alle haben sich an den Kopf gefasst.
Das kann ich nicht so genau sagen, weil er veröffentlicht eine durchaus großkotzige Anzeige in der Darmstädter Zeitung, in der er dem staunenden Publikum mitteilt, was es bei ihm in Zukunft alles zu kaufen geben wird. Nämlich künstliches Wachs, künstliches Elfenbein und gebleichten Schellack. Das ist seine erste große Erfindung. Schellack ist ein organisches Produkt. Das ist eine Flüssigkeit, die sich eben, wie gesagt, als Lack auftragen lässt. Die wird gewonnen, indem in Indien Insekten in einen bestimmten Busch Stiche setzen, ich glaube, um sich zu vermehren. Und der Busch, dieser Schellackbusch, wehrt sich dagegen, indem er eine Flüssigkeit absondert. Und diese Flüssigkeit wird in industriellen Dimensionen gewonnen. Und in solchen, ja, fast so wie Glasplatten, so brüchigen, gelblichen Schichten verkauft. Das kann geschmolzen werden und dann mit einem Pinsel als Lack auf Holz aufgetragen werden.
Und was bringt das?
Naja, Lack ist einfach ein Schutz.
Okay, ja.
Ja.
Das klingt aber irgendwie extrem, extrem aufwendig.
Also erstens, das gibt's bis heute. Ja, diese Produktion findet auch heute noch statt. Natürlich nicht mehr in den Dimensionen, in denen das damals der Fall war. Zweitens, und das ist die große Schwäche, das ist orange oder gelbfarben, dieses Produkt. Und wer sich das nochmal vergegenwärtigen will, der muss sich einfach nur vergegenwärtigen, wie die klassischen Geigen aussehen. Dieser braungelbe Ton, das ist ein Schellackton, die sind mit Schellack lackiert. Wilhelm Büchner erfindet eine Methode, diesen Schellack glasklar zu machen. Und das ist ein wirklicher Durchbruch. Und führt auch zu ersten wirtschaftlichen, erheblichen wirtschaftlichen Erfolgen. Er verkauft das sehr gut und mit einigem Erfolg. Und gleichzeitig hat er immer weiter rumexperimentiert. Das ist, was ich so besonders vergnüglich an ihm finde in meiner Vorstellung von Wilhelm Büchner. Ich glaube nämlich, dass der kein moderner Chemiker war. Ich glaube, dass der eher eine große Tendenz zur Alchemie hat, also zu der sozusagen mittelalterlichen Form, sich mit der Welt vertraut zu machen.
Herum zu experimentieren.
So ist es, auszuprobieren, ja, Sachen zusammenzuschmeißen und mal gucken, was passiert.
Bisschen verschroben vielleicht.
Vielleicht, ja, aber vielleicht auch ein bisschen besessen. Ja, neugierig, vor allem neugierig. Das ist, glaube ich, das ist das beste beschreibende Wort. Der Wilhelm hat, wie du dich erinnerst, in Heidelberg bei einem Mann namens Gmelin studiert. Dieser Mann namens Gmelin hat nun einen Bruder, einen anderen Chemiker. Und der hat Anfang des 19. Jahrhunderts eine andere bedeutende chemische Erkenntnis gewonnen, nämlich herausgefunden, wie man künstlich blaue Farbe herstellt. Das war ein großes Geheimnis in der Chemie des 17. Jahrhunderts und davor. Man konnte alle Farben herstellen, aber kein Blau. Blau musste man tatsächlich anorganisch gewinnen, indem man ein Mineral zermahlen hat.
Ultramarin.
Lapislazuli, genau. Diesen schönen blauen Stein, der übrigens im Wesentlichen in Afghanistan damals schon gewonnen wurde und bis heute gewonnen wird. Dieses Ultramarinblau hat die auf der einen Seite die ungeheuer wunderbare Eigenschaft, eine ganz herrliche Farbe zu sein, wirklich beeindruckend. Immer wieder muss man das wirklich sagen, wenn man dieses Ultramarin zu fassen kriegt, wie strahlend dieses Blau ist. Es ist aber auch unglaublich teuer. Wir wissen aus der mittelalterlichen Malerei zum Beispiel, dass die bedeutenden Figuren nicht mit Gold, sondern mit Blau ausgezeichnet werden. Der Mantel der Maria.
Der Mantel der Maria, ja.
Ist genau. In der mittelalterlichen Malerei blau. Wenn man sozusagen auf so ein Bild guckt und die zentrale Figur erkennen möchte, ist es immer der am meisten blau vorkommt. Die Maler, die oft ihr Material abgerechnet bekamen, kriegten das Ultramarin gesondert ausgewiesen. Teurer als Gold, wertvoller als Gold in ganz kleinen Mengen. Und das ist die Situation, in der dieser Gmelin, in der die Französische Akademie der Wissenschaften einen Preis ausschreibt für eine günstige Methode, blaue Farbe herzustellen. Und tatsächlich gelingt das einem Wissenschaftler, aber parallel gelingt es eben auch Gmelin. Und der französische Wissenschaftler wollte dieses Verfahren geheim halten und sozusagen von den Patenten profitieren. Gmelin hat sein Verfahren veröffentlicht und damit praktisch diese Geheimhaltungswünsche überholt. Seitdem ist bekannt, man kann mit erheblich geringerem Aufwand als bisher künstlich blaue Farbe herstellen, aber immer noch mit erheblichem Aufwand, nämlich in einem Verfahren, in dem Ton und verschiedene andere Materialien miteinander vermischt werden, gebrannt, abgekühlt und ein weiteres Mal gebrannt werden. Und damit experimentiert Wilhelm Büchner. Und hat eines Nachts in dieser Waschküche mitten in Darmstadt im Hof der Grafenstraße einen Ofen auf gute 1000 Grad erhitzt.
Ich weiß schon, was du mit Alchemie meinst.
Und eine Nacht lang einen Schmelztiegel in dieses Feuer gestellt und da war es zusammengeschmolzen.
Gut, dass er das Haus dabei nicht angezündet hat.
Das ist wirklich wahr. Ja, er hat später nochmal wieder solche Feuerexperimente gemacht. Ja, am nächsten Morgen zerschlägt er diesen Tontiegel, nimmt eine Feuerzange, holt das Produkt, was da innen drin noch rotglühend liegt, aus der Schlacke, trägt es quer über den Hof, legt es der Mutter auf den Mahagonitisch, brennt ein großes Loch in den Tisch und ruft, da haben wir eine Million. Das ist dokumentiert in der Familie. Alexander Büchner hat das aufgeschrieben und das ist sehr glaubwürdig. Ich kenne Leute, die diesen Tisch noch kannten.
Ach, wie schön.
Ja, den hat es bei Büchners wirklich immer in Ehren gehalten gegeben.
Das ist alles so witzig, das jetzt nochmal zu hören, weil diese ganzen Geschichten sind mir auf der einen Seite super präsent, weil du mir die als Kind einfach auch schon erzählt hast.
Entschuldige, ich wollte dich nicht belästigen.
Nein, das ist gut. Das ist ja gut. Es ist nur gerade witzig, so zu überprüfen, wie anders ich mir was gemerkt habe.
Ah ja.
Ich hätte nämlich, wenn ich das jetzt selber sozusagen von meiner Erinnerung her nacherzählt hätte, hätte ich gesagt, Wilhelm, ist es das erste Mal gelungen, chemisch blaue Farbe herzustellen?
Ja, das ist auch so.
Und hat es nicht günstiger, also erheblich günstiger gemacht? Das ist sozusagen was ich mir anders gemerkt hatte. Und ich dachte, er hätte das seiner Frau auf den Tisch gelegt. Aber das war noch bevor er verheiratet war.
Ja. Naja. Also was da passiert tatsächlich ist die Wahrheit. In der Tat hat er ein Verfahren entwickelt, das ihn reich und berühmt machen wird. Nämlich diese Produktion eben beschleunigt. Ich glaube, ich habe sehr wenig Ahnung von Chemie, aber ich glaube, der wesentliche Trick war, dass das mit Sauerstoffabschluss funktioniert hat, was er da zusammengemischt hat. Also, Wilhelm Büchner kann jetzt künstlich blaue Farbe machen. Er wird schwer krank. Auch Wilhelm kriegt Typhus.
Wie Georg.
Ja, der daran gestorben ist.
Aber wir sind jetzt schon nach dem Tod.
Ja, und Wilhelm stirbt nicht. Wilhelm überlebt es, aber knapp. Alexander schreibt, auf der Straße sei er gefragt worden, ob sein Bruder noch lebe. Aber Wilhelm ist offenbar stabiler. Wir haben ja drüber gesprochen, dass Georg wahrscheinlich auch deshalb an diesem schrecklichen Typhus gestorben ist, weil er eben schon angeschlagen war. Mhm. Wilhelm ist ein junger, stabiler Kerl, der das schafft. Aber er ist so krank, dass er zur Rekonvaleszenz an die Nordsee geschickt wird. Da gibt's ja, du erinnerst dich vielleicht, den Onkel Wilhelm.
Nee, das weiß ich nicht, wer da an der
Wir haben doch drüber gesprochen, dass der Vater Ernst mit zwei Brüdern nach Holland ausgewandert war. Erinnerst du dich?
Nein.
Also, der Vater Ernst, so ging die Geschichte los. Der Vater war nach Holland gegangen, um da sein Medizinstudium fortzusetzen, die beiden Brüder, um da Ärzte zu werden. Einer von beiden heißt Wilhelm, der ist Arzt in Gouda. Und der ist der Patenonkel von Wilhelm Büchner, unserem, über den wir jetzt gerade reden. Sein leiblicher Onkel ist auch sein Patenonkel.
Und sein Namensvetter wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ja.
Also ist bei Paten eigentlich fast immer so, dass man deren Namen trägt.
Ja.
Zudem wird er geschickt, um sich zu kurieren. An die Nordsee, in die gute Luft, in Gouda, vielleicht auch zum ordentlichen Essen.
Aber er erholt sich nicht nur, sondern lernt auch jemanden kennen.
Praktischerweise, ja. Das ist ja irgendwie nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und zu der Zeit auch ganz überhaupt nicht ungewöhnlich. Er verliebt sich in seine Cousine.
Und oder wurde sich verliebt. Weiß man das? Also wurde das denen nahegelegt? Oder war das tatsächlich deren...
Also ich kann dir umgekehrt sagen, es gibt kein Indiz dafür, dass irgendjemand dagegen war.
Mhm.
Ja, ich habe ja irgendwie ganz oft Debatten, weil es wird in dieser Büchner-Familie, und zwar in seiner eigenen Familie, noch mal eine weitere Cousinen-Ehe geben. Das war nicht besonders problematisch. Ja, übrigens ist es auch praktisch nie verboten gewesen. Es gibt immer so das Gerücht, dass Cousinenöhen irgendwie gefährlich gewesen seien. Das ist nur ganz selten, manchmal religiös, nur ganz selten staatlich verboten.
Mhm.
Jedenfalls heiratet er die tatsächlich noch in Gouda und kommt als verheirateter Mann zurück.
Und das hatte den praktischen Nebeneffekt, dass sie aus einer ziemlich wohlhabenden Familie kam, oder?
Ja, deswegen allerdings hat eine ordentliche Mitgift mitgebracht. Ja.
Praktisch.
Ja, genau.
Für seine Unternehmensgründung vermutlich.
Ja.
Aber Papa, wir sprechen jetzt schon seit 50 Minuten. Und das bedeutet, wir müssen eine Wilhelm 1 und Wilhelm 2 Folge daraus machen,
ja.
Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber lass uns doch trotzdem auf den letzten Minuten nochmal ein paar Schritte zurückgehen.
Okay.
Und zwar zu der Zeit, zu der Georg noch gelebt hat.
Ja.
Und lass uns nochmal über deren Verhältnis reden und nochmal ein bisschen darüber nachdenken, wie das Familienleben eigentlich aussah.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben so ein paar Anhaltspunkte ja schon genannt jetzt in der letzten Dreiviertelstunde, aber vielleicht können wir es nochmal ein bisschen konkreter machen.
Ja, frag mal konkreter.
Naja, später wissen wir, dass eigentlich alle Geschwister ja tief berührt und voller Zuneigung über Georg schreiben und sich an ihn erinnern. Gibt es auch aus der Zeit, zu der Georg noch gelebt hat, weitere Indizien dafür, außer, ich meine, den Brief haben wir vorhin schon vorgelesen, ne, es ist irgendwie sehr liebevoll, er plappert so vor sich hin, was alles so passiert und möchte ihm das mitteilen, zieht in die Städte, wo sein Bruder auch gelebt hat oder so. Gibt es weitere Anhaltspunkte, was wir wissen?
wir wissen extrem wenig. Es gibt einen schönen Brief, den Georg an den Ludwig schreibt, an seinen kleinen Bruder, indem er ihn zum Geburtstag gratuliert. Und es gibt eben diese Luise-Erwähnungen, die ich vorhin schon beschrieben habe, die viel später geschrieben sind. Das Familienbild, das wir haben, ist das Familienbild einer sehr aufeinander bezogenen und durch die Eltern geführten Geschwistergruppe. Das ist die Idee, die ich habe, wenn ich mir das vorstelle. Luise beschreibt, wie sehr der Vater genossen habe, abends im Kreis der Familie beisammen zu sitzen und zu erzählen. Das ist für einen Vater des 19. Jahrhunderts in dieser bürgerlichen Schicht ungewöhnlich.
Weil man sich eher von den Kindern zurückgezogen hätte.
Und die Väter haben die Kinder gemacht. Und das Nächste, was sie interessiert hat, war, dass die Mädchen verheiratet und die Männer in Berufen waren. Den Rest hatten die Frauen zu erledigen. Die Männer widmeten sich dem draußen.
Ich möchte das nochmal einordnen, dass das halt die damalige Perspektive war, ne? Der Mann macht das Kind und
den Rest macht die Frau.
Genau, aber man könnte, das ist ja ein bisschen komisch ausgedrückt, weil das meiste ja im Körper der Frau passiert.
Ja, entschuldige, ja.
Wollte ich nur einmal einordnen. Es stimmt natürlich, dass das damals so die Erzählung war oder
eben.
Ob das
nur darum war es mir gegangen. Das ist sozusagen das Verständnis, ja.
Ja.
Also das ist bei Vater Büchner wirklich ganz eindeutig, deutlich anders, ungewöhnlich. Der spricht mit seinen Kindern. Meine Museumsvorgängerin, die Kollegin Pöllmann, hat immer gesagt, die Regel, die sie noch als Kind zu befolgen hatte, hieß, Kinder am Tisch still wie ein Fisch.
Oh Gott.
Ja, schrecklich, spießbürgerlich. Die Büchners plappern. Das darf man sich wirklich so vorstellen. Ja, so wie ihr den Wilhelm vorhin gehört habt in diesem wunderbaren Brief, so plappern die alle fünf vor sich hin. Ja, alle sechs. Der Vater hört zu und freut sich über seine bunte, schlaue, bewegte Kinderschar.
Und macht sich vielleicht hier und da Sorgen.
Ja, zunehmend. Je größer sie werden, je mehr. Ja, das ist auch ein alter Satz. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ist ja kein neuer Satz.
Ja. Ja. Ja, aber das, also ich glaube, das lässt sich ja auch alleine durch die Lebenswege, die alle so eingehen und bestreiten, lässt sich das ja eigentlich ableiten, dass sie aus einem Elternhaus kommen müssen, in dem ihnen gewisse Freiheiten gegeben wurden. Das wäre ansonsten, finde ich, nur mit einem Bruch erklärbar, wenn es krasse Einschränkungen durch das Elternhaus gegeben hätte und die sich trotzdem zu solchen Charakteren entwickelt hätten. Dann hätten sie vielleicht an irgendeinem Punkt mit ihren Eltern brechen.
Und in wie viel tausend Fällen kennen wir genau das?
Ja, voll.
Und wie überraschend ist, dass es dann nicht dazu kommt. Bei jedem einzelnen seiner Kinder hätte er gute Gründe gehabt, sie hochkant aus dem Haus zu schmeißen.
Also ja? Aus der damaligen bürgerlichen
Perspektive
gute Gründe. Voll.
Das tut er nicht, der liebende Vater.
Gut, ich glaube, wir haben einen guten Punkt gefunden, um einen Cliffhanger für die Wilhelm II-Folge zu haben. Wir können dann in 2 Wochen einfach nahtlos anknüpfen und darüber sprechen, ob er recht hatte, dass da die Millionen auf dem Tisch lagen.
Ja, und wie das sich realisiert hat. Ja.
Und was das mit Pfungstadt zu tun hat.
Ja. Und wie immer, wenn es dazu Fragen gibt bis dahin, dann werden wir die gerne aufgreifen und drauf eingehen in der nächsten Folge.
Genau. An der Stelle, Papa, können wir schon mal eine Ankündigung machen?
Ja, ungewöhnlicherweise sozusagen schon über den nächsten Sendetermin hinaus, aber ich hätte auch Lust, das zu tun, weil sich's in den letzten Tagen gerade realisiert hat. Wir haben eine Einladung bekommen, unseren Podcast öffentlich zu präsentieren und auszuführen.
Wow.
Mein Freund Johannes Breckner hat das eingefädelt für die Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde. Werden wir am 5. Dezember, das ist ein Freitag, abends im Literaturhaus in Darmstadt um 19 Uhr, dem hoffentlich zahlreichen Publikum, eine Geschichte aus Büchners Welt erzählen.
Sollen wir auch schon genauer sagen, worum es gehen soll, oder wollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen?
Ich glaube, da müssen wir selber auch noch ein bisschen drüber nachdenken, weil wir haben zwar natürlich eine Idee jetzt, wie wir sozusagen auf der einen Seite dem aktuellen Publikum des Podcasts nichts Langweiliges servieren, auf der anderen Seite aber auch eine Zusammenfassung hinkriegen, die dann vielleicht auch damit bisher nicht befassten Menschen, die da abends hinkommen, an Büchners Welt interessieren. Ich glaube, wir finden einen Weg.
Gut. Dann gibt's jetzt sozusagen zwei Cliffhanger. Das eine ist, wie ging Wilhelms Leben weiter? Und das andere ist, worüber werden, werden wir bei unserem Live-Podcast sprechen? Also, wir freuen uns natürlich, wenn ihr kommt. Wir werden das auch nochmal auf anderen Portalen bekannt machen und freuen uns, euch dort zu sehen. Und dann würde ich sagen, bleibt uns an der Stelle noch zu sagen, ihr habt mal wieder bei Büchners Welt eingeschaltet und uns entweder in Darmstadt und Umgebung auf 103,4 MHz oder später auf Spotify und Co. gehört. Diese Folge wurde aufgezeichnet am 27. Oktober 2025 und gesendet am 13. November 2025. Wir sind Peter und Luise Brunner. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.
Auf bald.